Wind und der Jock seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erjock, drum wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste.
So, diesmal dann wirklich herzlich willkommen zu Episode 28 des Neuwied-Podcasts Jeder Verscht. Diesmal habe ich vorher wieder richtig ausgezählt und diesmal, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders intensiv mich vorbereitet habe, aber einiges hat mich in die Richtung geführt, genau dieses Gespräch hier zu führen, und ich erzähle kurz so eine ganz kurze Einführung. Mir ist aufgefallen, ich versuche ja hier auch die Vielseitigkeit dieser Stadt darzustellen, und dann habe ich überlegt und habe gesagt, Mensch, hier schon über 25, Neuwied ist auch für die Vielfalt der Kulturen bekannt und bisher ausschließlich Gäste, ja nicht nur deutsche Gäste, sondern auch Gäste mit deutscher Herkunft. Da muss man nochmal was tun. Für mich auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass ja, ich werde, glaube ich, später noch auf den Begriff eingehen, Integration, aber dass Integration auch bei einem selbst anfängt und dass man selbst eben auch mal Schritte dafür unternehmen muss. Ganz von allein passiert sie nicht unbedingt. Und dann dachte ich, ja gut, dann unternimm doch mal diese Schritte. Und ich kannte dann jemanden, wo ich dachte, da gibt's bestimmt eine gute Empfehlung. Und dann habe ich danach gefragt und dann gab es auch eine gute Empfehlung. Und als ich dann den Kontakt aufgenommen habe, da stellte ich fest, Moment, der Name, irgendwie klingt dir das vertraut, und habe in meine Notizen geguckt und stellte dann eben fest, ich kannte Abdullah schon vorher. Denn Abdullah Marastavi ist jemand, der ja ganz schön viele Interessen hat und ganz schön viele Dinge tut. Und ja, ohne es in dem Moment, wo ich Kontakt aufgenommen habe, zu wissen, in meiner Funktion als Lokalreporter bin ich auch gelegentlich zu Gast bei Gerichtsverhandlungen hier im Amtsgericht in Neuwied. Und dort hatte ich ihn mindestens einmal schon gesehen und ich glaube auch schon zwei oder dreimal, denn dort ist er als Übersetzer tätig. Und was er sonst noch so alles tut, da gehen wir sicherlich im Laufe des Gespräches ein. Heute in Episode 28 bei mir Abdullah Marastavi, und ich muss jetzt gleich mal fragen, wie sagt man das denn überhaupt richtig?
Auf Arabisch oder auf Deutsch? Also erstmal vielen Dank für deine Einladung. Also auf Arabisch heißt es Abdullah Marastavi und auf Deutsch Abdullah Marastavi, so wie du es ausgesprochen hast.
Ja. Absolut richtig. Okay, aber da merkt man, da geht es ja schon los mit, so vieles könnte ja einfach sein, ist es dann aber am Ende nicht, weil ich glaube, da müsste ich jetzt ganz schön intensiv üben, und ich bin auch jemand, ich bin dafür verschrien, dass ich einigermaßen auch imitieren kann und dass ich mich auf Sprachen einlassen kann, aber sag's bitte nochmal.
Die Halslaute sind kompliziert für deutschsprachige. Abdallah.
Aber ja,
kriegt man nicht hin. Halslaut ist sehr kompliziert. Der Nachname ist Marastawi. Also ebenfalls kompliziert durch diesen Halslaut.
Ja, ja. Und da sind wir zumindest in dem einen Thema auch schon mittendrin. Ich möchte aber trotzdem versuchen, so ein bisschen vorne anzufangen. Du lebst schon ziemlich lange in Deutschland, seit 1980, richtig?
Richtig, genau.
Und vielleicht magst du so einfach mal ein bisschen zur Einführung erklären, wie und wo du aufgewachsen bist und wie es dann dazu kam, dass du hierher gekommen bist.
Also ich bin in Syrien geboren, in der Stadt Aleppo. Mhm. Ich bin dort aufgewachsen. Mit 15 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Nicht aus freien Stücken. Das war so tatsächlich damals, 1980, gab es die gleichen Umstände wie heute. Auch mit einer Rebellion gegen die Regierung, an der ich mich beteiligt habe. Mhm. Die Anführer dieser Rebellion haben vorwiegend junge Leute, auch die in meinem Alter, 14, 15, 16 Jahre alte, junge, motivierte Männer, haben sie rekrutiert und haben daraus tatsächlich einen bewaffneten Kampf gegen die Regierung gemacht. Mhm. Gut, damals war man, wie gesagt, bedingt durch die Gegebenheiten dort sehr stark motiviert. Heute bewerte ich das Ganze natürlich als als Eskapade. Ja? Mhm. Gut, das habe ich natürlich heimlich gemacht. Als mein Vater erfahren hat, dass ich ein Mitglied dieser Gruppe bin, man war bestrebt, eigentlich Freiheit zu erlangen. Ja. Man hat uns erklärt, auf diese Art und Weise bekommen wir die Freiheiten, bekommen wir unser Leben praktisch wieder, das Leben, was wir wünschen, unter natürlich der Schirmherrschaft des Islams. Das wäre die Lösung für unsere Probleme. Und natürlich habe ich gedacht damals, okay, das ist mit Sicherheit sehr gut, auch gut für meine Eltern. Also muss ich meinen Eltern nichts mitteilen. Mhm. Ne? Letztendlich handle ich ja in deren Interesse.
Ja.
Also habe ich das tatsächlich für mich behalten, aber mein Vater hat es durch die eine Art oder durch eine besondere Art und Weise erfahren, mhm, und hat natürlich, er wollte seinen Sohn nicht verlieren, und nicht nur den Sohn, sondern es ist sehr gefährlich, das heißt durch meine Handlung und meine Aktivität kann passieren, dass die gesamte Familie inhaftiert wird, mhm, und natürlich nicht zuletzt auch hingerichtet wird, ja. Deshalb hat mein Vater natürlich vorsorglich dafür gesorgt, dass ich aus Syrien komme. Mhm. Ja, und zwar, natürlich hat er mich reingelegt, weil ich wäre nicht freiwillig aus Syrien rausgekommen.
Ja.
Er sagte zu mir, du musst mit deiner Mutter nach Deutschland. Deine Mutter hat Rückenschmerzen und du musst also mit ihr dort zum Arzt, sie muss behandelt werden. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Er sagte mir, 4 Wochen, dann bist du wieder in Syrien. Aber ich konnte ja die Rebellion nicht im Stich lassen, natürlich. Ja.
Ja.
Also kam ich dann nach Deutschland mit meiner Mutter, habe ich überreden lassen. Hier habe ich einen Onkel in Bonn leben gehabt, also der auch schon seit zig Jahren in Deutschland ansässig war. Der ist jetzt verstorben. Wir sind bei ihm untergekommen. Und dann konnte ich feststellen, es gibt keine Arzttermine, es gibt keine Arztbesuche. Meine Mutter hat mich letztendlich da gelassen und ist zurückgekehrt.
Okay.
So war das. Genau. Ja, und seitdem bin ich jetzt in Deutschland.
Ne? Und wie war das damals mit der Möglichkeit, überhaupt Aufnahme zu erhalten? Weil das ja auch keine Selbstverständlichkeit ist.
Also damals war die Rechtsprechung so, wer 15 Jahre alt war, brauchte kein Visum. Mhm. Also brauchte meine Mutter nur ein Visum für Deutschland.
Ja. Ja.
Wir sind dann nach Deutschland gekommen und dann später mit 16, also als ich dann doch beschlossen wurde, ich bleibe hier in Deutschland. In der Zwischenzeit wurde ich tatsächlich verfolgt. Mhm. Da wurden dann einige Freunde von mir inhaftiert und unter Folter natürlich.
Ja.
Haben die auch unter anderem meinen Namen verraten. Und da war ich gerade 2 Wochen in Deutschland, bekamen wir die Mitteilung, dass sie tatsächlich unser Haus gestürmt haben und haben dann tatsächlich die Familienmitglieder inhaftiert. Die haben sie zwar am selben Tag noch freigelassen, aber letztendlich war die Suche nach mir dann doch gestartet. Und dann blieb mir kein anderer Weg, oder es gab keinen anderen Ausweg, als dann doch in Deutschland zu bleiben. Und so kehrte meine Mutter zurück.
Und das bedeutet umgekehrt auch, dass du seither nie wieder dort gewesen bist?
Lange Jahre nicht. Vor sechs oder sieben Jahren ungefähr, war ich im Norden von Syrien durch eine humanitäre Maßnahme, die ich auch mitorganisiert habe. Mhm. Seit dem Beginn der Aufständen in Syrien habe ich mich humanitär aktiv beteiligt an Maßnahmen. Und unter anderem war es dann eben die Beschaffung von Krankenwagen, Medikamente, ärztliches Material. Und das haben wir dann runtergeschafft nach Syrien, also der Norden von Syrien. Mhm. Und wir haben dann auch natürlich Veranstaltungen gemacht, Gelder gesammelt und dann dort weitergeleitet an die Verwaltungsorgane im Norden von Syrien. Da gab es ja eine Autonomie dort und wir haben das dann weitergegeben. Wir konnten praktisch das Leben oder die Beschaffung von Weizenmehl und entsprechend Brot konnten wir für ungefähr ein halbes Jahr dort sichern. Mhm. Ja, weil tatsächlich die Regierung hat die boykottiert und hat unter anderem natürlich auch die Zulieferung von Weizen unterbunden und da standen die Menschen praktisch, die hatten kein Brot mehr.
Ja. Das bedeutet aber, Es war nicht in dem Sinne ein Besuch in deiner Heimat, also nicht dort, wo du aufgewachsen bist. Also du warst zwar in dem Land, aber nicht an dem Ort, wo du irgendwelche emotionalen Verbindungen noch hin hast.
Ja, also ich war 10 Kilometer entfernt von meinen Eltern entfernt.
Oh.
Und ja, tatsächlich konnte ich ungefähr über den Hügel schauen, ja, am Horizont, da wohnen meine Eltern. Ich konnte sie aber nicht besuchen, weil da, wo ich war, war ein befreites Gebiet und ja. Meine Eltern sind im Regierungsbezirk.
Ja.
Ne, und deswegen gab es keine Möglichkeit, die zu besuchen.
Ja. Ne? Was ist das für ein Gefühl? Kannst du dich daran erinnern? Also das ist für mich als jemand, der eben auch lange Zeit, aber aus freien Stücken und ohne irgendeinen Fremdantrieb lange Zeit nicht hier gelebt hat, aber ich konnte ja hier jederzeit hin und habe dann auch immer wieder die Momente gehabt, also wenn ich dann eben mal, eigentlich jedes Mal, wenn ich hier war, bin ich einmal an den Rhein gegangen und habe da runtergeguckt. Das bewegt einen ja, und wenn ich mir vorstelle, ich hätte nach Abwesenheit von über 20 Jahren einmal hier hinkommen können und aber eben vielleicht nur bis Rengsdorf und ja. Hätte dann vielleicht da einmal auf dem Berg gestanden und hätte aber gewusst, ich darf da nicht runter. Hast du da eine Erinnerung dran, wie das für dich war, so dicht dran und dann doch nicht hinkommen zu können?
Emotional sehr turbulent. Mhm. Also wirklich absolut turbulent, zumal ich mit meinen Eltern telefoniert habe.
Ja.
Also dort, wo wir waren, war die Verwaltung hatte ja auch eine Rebellengruppe unter sich.
Ja.
Und diese Rebellengruppe sagten zu mir, die haben meine Geschichte erfahren und sagten, eigentlich könntest du da und da deine Eltern treffen. Ja. Du musst denen nur eine Nachricht übermitteln, das wären wirklich ein paar Kilometer. Das übermittelt denen die Nachricht, dass sie dorthin kommen und wir bringen dich dahin. So, dann habe ich tatsächlich meine Eltern angerufen. Ich habe ja mein Handy dabei gehabt und was war möglich. Da war mein Bruder am Telefon. Ich habe ihm gesagt, wie weit seid ihr von der Tankstelle XY? Sagte, ja, nicht weit, 5 Kilometer. Ich habe gesagt, kommst du mit deinen Eltern dorthin? Oh, nein, jetzt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat nichts gerafft und ich kann natürlich nicht lange telefonieren.
Ja.
Die Telefone werden dort abgehört. Ne?
Ja.
Und dann eventuell auch eine eventuelle Ortung und so weiter. Da habe ich ihm gesagt, also Moment, kannst du nicht oder worum geht es? Er sagte, nee, das sollte man vorbereiten. Ich sage, pass mal auf, ich sage es dir nochmal. Kannst du mit deinen Eltern dahin kommen jetzt? Ja, wieso denn? Ich habe gesagt, ich würde euch treffen, kannst du? Ja, das ist schwierig. Ich habe gesagt, alles gut, habe aufgelegt.
Ja.
So, also tatsächlich die Dummheit meines Bruders hat das verhindert, dass ich meine Eltern, die jetzt mittlerweile verstorben sind, zum letzten Mal sehen konnte. Ne? Mhm. So, war nicht möglich.
Gut, wobei ich habe gerade in einem ganz anderen Zusammenhang, und wir beide kennen es ja eben sehr gut von dem Verlauf von Gerichtsverhandlungen. In der Regel ist es so, wenn eine weitere Person mit einer anderen Blickrichtung dazukommt und berichtet, was los war, dann erfährt man eben wieder was ganz Neues und die Situation kann sich dadurch komplett auf den Kopf stellen. Also was wirklich im Kopf deines Bruders in dem Moment vorgegangen ist, kannst du ja wahrscheinlich auch gar nicht wirklich.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Später muss ich erfahren haben von meinem Cousin, dass er sich selber Vorwürfe gemacht hat. Mhm. Gut, aber dafür kann ich mir nichts kaufen. Ne? Also ja. Er hat ein Desaster verursacht und gut, schade. Aber tatsächlich emotional ist das Turbulenz, dort in Syrien zu sein. Da ist tatsächlich der Boden ganz anders, hat eine andere Farbe, die Pflanzen sind ganz anders. Da kamen alte Erinnerungen hoch, die Olivenbäume zum Beispiel. Mhm. So gewisse Unkrautarten, die wir auch noch gegessen haben als kleine Kinder, die waren da. Die habe ich nochmal gepflückt und dann geschält und gegessen und so weiter. Es war so, als hätte ich tatsächlich wieder ein paar weitere Jahre dort verbracht, obwohl ich da nur eine Woche war. Und war auch nicht ungefährlich, weil da, wo wir untergebracht waren, da flogen die Hubschrauber. Eigentlich hätten sie ein paar Fassbomben abwerfen können. Zumindest das war so, dass es bekannt war, dass es ein Rebellengebiet ist. Trotzdem blieben wir verschont. Also waren die Maßnahmen oder die Aktionen, diese humanitären Maßnahmen, sind nicht ungefährlich.
Ja.
Letztendlich, gut, nach einer Woche kam ich hier hin. Es blieb lange tatsächlich so als so ein Trauergedanke im Kopf, ne, dass ich meine Eltern nicht sehen konnte, aber es ist halt so.
Ja. Ich möchte darauf später nochmal eingehen. Mhm. Jetzt lass uns mal uns ein bisschen der Stadt Neuwied annähern. Okay. Wie kam es denn, dass du sagst, du bist dann die nächsten Jahre hast du in Bonn verbracht? Gut, das ist jetzt nicht so ewig weit weg, aber wie hat es dich konkret hier nach Neuwied verschlagen?
Ja, wieder ein langer Weg eigentlich. Also alles, was ich erlebt habe, hat einen riesen Ursprung. Deswegen muss ich weit her, weit zurückgreifen. Also ich habe meine Ausbildung in Poppert gemacht, habe physikalische Therapie als erste Ausbildung gemacht und dann habe ich damals in Bonn gewohnt. Ich kam bei meinem Onkel an, nach 2 Jahren habe ich die Flucht ergriffen, weil bei meinem Onkel gab es nur eine Wartestellung. Ne? Setz dich hin, beziehe Leistung und warte. Und ich wollte irgendwas aus meinem Leben machen. War für meinen Onkel natürlich sehr praktisch, weil er hat ein Hotel oder eine Pension, wo Flüchtlinge untergebracht worden sind. Und der brauchte natürlich einen Helfer. Also deswegen kam ich ihm natürlich sehr gelegen.
Ja.
Ohne Entlohnung natürlich. Ne? Das ist ja unter Verwandten vom Nahen Osten oder im Nahen Osten ist das nicht unüblich, dass der Jüngere ausgebeutet wird.
Ja.
Ne? Und da habe ich das als Zeitverschwendung angesehen. Nach 2 Jahren habe ich die Flucht ergriffen, habe mir ein Zimmer geholt. Ich war 17. Auch damals gab es nicht diese Betreuung von Minderjährigen wie heute. Ne? 17 Jahre alt, dann ist es eben so. Habe alle Anträge selber gestellt und mit 18 habe ich schon meinen Führerschein gemacht, später mit 19 die Ausbildung begonnen und dann war ich halt vorwiegend in Poppert. Mhm. Nach der Ausbildung habe ich meinen Praktikumsplatz und meinen späteren Arbeitsplatz in Bad Breisig gefunden. Habe dort im Römer, in der Römertherm gearbeitet, aber auch im Kurhaus für die Gemeinde oder Stadtverwaltung Bad Breisig. Relativ lange sogar und dann natürlich Frau, Kinder, kamen weitere Kinder dazu und dann zog ich von A nach B. Mhm. Also immer auf der Suche nach der besseren Wohnung, nach der besseren Unterkunft, nach der besseren Umgebung und natürlich nach der Arbeit. Also da wo man auch besser vermittelt werden kann, weil ich ja auch verschiedene Berufe habe. Und das war von A nach B. Habe ich ja auch durchgeführt, später die Trennung von meiner ersten Frau, also die nächstbeste Wohnung genommen, weil die Kinder ja zu mir wollten. Also nach Nikenich, von Nikenich, 4 Kinder, die Wohnung zu klein. Es war nicht möglich, eine Wohnung zu finden, die tatsächlich auch in Frage kommt, in Andernach oder in Nikenich. Die nächstbeste Wohnung war in Engers. Mhm. Also, beziehungsweise war ein Haus dann. Hab dann das Haus in Engers angenommen und somit fingen unsere Wurzeln an hier in Neuwied.
Ja.
Die Unterbrechung kam, also das war im Jahre 2000. 2006 haben wir, meine Frau und ich, eine Filiale in Leverkusen übernommen, eine Chibo-Filiale. Mhm. Dann sind wir zu Franchise-Partner geworden und zogen dorthin. Ja, aber meine älteste Tochter war schon zwischenzeitlich verheiratet, blieb hier in Neuwied. Also waren wir ungefähr 6 Jahre in Leverkusen oder weniger sogar, weil wir dann hier das Haus in Rengsdorf gefunden und gekauft haben. Das war im Jahre 2010. Aber wir pendelten nach wie vor.
Ja.
Da kam dann die zweite Tochter nach Neuwied zurück und hat ihr Studium angefangen in Koblenz. Die hat damals Geobiowissenschaften angefangen zu studieren, hat ihren Bachelor dann auch später dort gemacht. Und ja klar, die Filiale haben wir an Chibo zurückverkauft und dann war die Entscheidung ganz einfach. Wir etablieren uns wieder in Neuwied oder nach Kreis Neuwied und dann haben wir das Haus in Rengsdorf behalten und wohnen seitdem dort, was ja auch natürlich wunderbar war.
Ja.
Die beste Entscheidung eigentlich, die ich jemals hätte treffen können.
Und also ich weiß, ich habe es im Vorfeld nicht komplett angefragt, aber wir haben uns ja kurz unterhalten und da sagtest du schon, die Liste deiner beruflichen Tätigkeiten ist lang. Kannst du es ohne im Detail darauf einzugehen, kannst du es mal kurz auflisten? Also den Physiotherapeuten oder nee, das war
physikalische Therapie.
Ja, damit ging es los. Aber jetzt, dann leg mal los, was es sonst noch
so. Das war vor der gesetzlichen Veränderung. Später wurde das Gesetz verändert und dann heißt es Physiotherapie. Damals physikalische Therapie. Buddhologie habe ich auch gemacht, Lymphologie. Und dann die Berufe, die ich auch ausgeübt habe, waren auch kaufmännische Berufe. Ich war selbstständig, auch in Bad Breisig später. Aber es ist so, 4 Kinder. Man hat hohe Anforderungen als Vater und hohe Ziele festgesetzt. Entsprechend muss man sich bemühen. Also ich habe immer mehrere Jobs zeitgleich gehabt. Mhm. Es war ja nicht so, dass ich gearbeitet habe, kam nach Hause und hat Feierabend, sondern es ging abends weiter mit unterschiedlichsten Jobs, die ich dann durchgeführt habe oder gearbeitet habe. Sehr lange war ich als Türsteher nebenberuflich, also tagsüber im Kurhaus und Römerthermen und abends 5-mal die Woche sogar als Türsteher im Rockpalast. Vielleicht sagt ihr das was, das war in Rolandseck damals. Und klar, ich habe natürlich immer wenig Schlaf gehabt. Das hat sich bis heute eigentlich fortgesetzt. Ich bin dann Taxi nebenbei gefahren und dann gab es natürlich auch Phasen, wo ich dann arbeitslos geworden bin. Dann habe ich angefangen bei einer Firma in Bonn als Möbelpacker zu arbeiten und Umzugshelfer. Dann gab es wieder eine weitere Tätigkeit als Berufskraftfahrer. Dann habe ich auch meinen CCE gemacht, bin dann Sattelzug gefahren. Wie gesagt, die kaufmännische Tätigkeit in Leverkusen. Und dann habe ich parallel immer Fortbildungen gemacht, unterschiedlichster Art. Ich habe die Sach- und Fachkundeprüfung gemacht für Güter- und Kraftverkehrstransporte, habe die Fachkundeprüfung auch abgelegt für Taxi und Mietwagen, dann später ein Seminar besucht für die Verwaltungssprache, worauf ich natürlich die Beeidigung vom Oberlandesgericht bekommen konnte, als beeidigter Dolmetscher und ermächtigter Übersetzer. Dann habe ich noch jetzt parallel ein Mietwagenunternehmen in Rengsdorf. Also ich fahre abends nach Feierabend, fahre ich Taxi, Krankentransporte, unterschiedliche Sachen. Und mein Beruf als Sozialbetreuer und Dolmetscher beim Roten Kreuz habe ich 2015 angefangen im Rahmen der Flüchtlingswelle. Es kann sein, dass im Laufe des Gesprächs ein paar andere Berufe noch irgendwann auftauchen. Möglich, also es bleibt natürlich einiges liegen. Ich habe alles gemacht.
Ja.
Ich habe tatsächlich mich überall engagiert und alles gemacht. Die Hauptsache, ich konnte meine Familie die optimalen Voraussetzungen bieten, damit die wiederum aus ihrem Leben was machen können. Und das haben die tatsächlich gemacht. Also 4 Kinder, die sind alle unter Dach und Fach, führen ihr eigenes Leben und soweit, Gott sei Dank, alles gut.
Ja. Lass uns mal kurz ein bisschen auf die Stadt Neuwied eingehen, weil du hast ja durchaus auch etwas Erfahrung mit anderen Orten, in denen du gelebt hast. Gibt es irgendwas, was dir hier speziell auffällt? Etwas, was jemand, der vielleicht weniger Erfahrung woanders gemacht hat, nicht so sieht? Weil ich glaube, gerade auch deine Perspektive aus einem anderen kulturellen Hintergrund hilft ja da auch nochmal einen klaren Blick zu bekommen.
Also tatsächlich, was mir auffällt hier in der Stadt Neuwied, sowohl Stadt als auch Kreis, ich wohne in Rengsdorf, ist die Herzlichkeit.
Mhm.
Das ist nicht übertrieben, das ist Fakt. Vor allen Dingen in Rengsdorf bin ich zu Hause. Ich habe meine Frau gesagt, sollte ich sterben, möchte ich in Rengsdorf beerdigt werden. Ich bin da nicht nur gut angekommen, ich bin da sehr gut aufgenommen worden. Und auch hier in Neuwied, sowohl Bürger als aber auch Stadtverwaltung, da kann ich wirklich nur positiv darüber berichten.
Mhm.
Herzlich, einfach Herzlichkeit, ja, auch im Rahmen ihrer Arbeit, im Rahmen ihrer Kommunikation, im Rahmen ihrer Zusammenarbeit. Und ich habe ja lang genug zusammengearbeitet mit der Stadt Neuwied zum Beispiel. Ne? Da ist man schnell Padu, da hat man schnell aber auch sich so privat ausgetauscht, auch im Rahmen eines Telefonats zum Beispiel, wo es um ganz anders ging. Also ganz anders als woanders. Ich habe in Leverkusen gewohnt. Also wir haben das Geschäft in Schlebusch gehabt, aber gewohnt haben wir im Bergischen Land. Also praktisch Schlebusch ist am Fuße vom Bergischen Land und wir haben dort gewohnt. Da tun sich die Nachbarn schwer, den Gruß zu erwidern. Mhm. Ich habe da, also gut, man trat mir ja nicht auf die Füße, aber man war nicht bereit, tatsächlich aus seinen Fesseln zu kommen, herauszukommen, sich zu lösen und einen Gruß zu erwidern.
Ja.
Da wurde man blöd angeguckt, wenn man Guten Morgen zu dem Nachbar gesagt hat. Ja, und deswegen, also hier, das ist mir sofort aufgefallen und ich möchte nicht woanders leben.
Tja, das ist doch eine schöne Aussage, geht mir inzwischen ja tatsächlich wieder ähnlich. Es gab Zeiten, wo ich das überhaupt nicht wollte und ja, manche Qualitäten, die bemerkt man vielleicht erst mit ein bisschen Distanz auch. Zu deiner aktuellen Tätigkeit, also der Hintergrund, wenn ich das richtig verstanden habe, war, dass du diese Prüfung zum Dolmetscher abgelegt hast und damit also auch, das ist ja in Deutschland etwas, was wichtig ist,
ja.
Dass man irgendwo die Dinge auch auf dem Papier belegt hat. Aber du sagst, es kam später, dann
das kam später. Vielleicht. Also ich habe angefangen im Camp Neuwied. Mhm. Die Stadt Neuwied hat beschlossen, eine Flüchtlingsunterkunft zu gründen und haben ein Camp in Pontenerdorf aufgebaut.
Das war 2015.
2015, genau. Mhm. Und hat dann die Verwaltung des Camps dem Roten Kreuz zugeteilt.
Ja.
So, ich wurde dann beim Deutschen Roten Kreuz eingestellt als Sozialbetreuer und Sprachmittler.
Aber dafür hattest du aber keine Papiere, die dich, auch so Sozialbetreuer, ich weiß, es ist sicherlich kein eingetragener Beruf, aber normalerweise darf man ja hier meistens viele Dinge gar nicht tun, wenn man nicht Brief und Siegel dafür hat.
Das ist richtig. Also ich muss sagen, damals der Geschäftsführer des Kreisverbandes, ein sehr besonnener und sehr weiser Mensch, ne? Hat natürlich im Rahmen des Gespräches bei der Einstellung, hatte mir auf dem Zahnfleisch gefühlt und mal durchgeschaut, welche Lebenserfahrung ich mitbringe.
Ja.
Ne? Gut, die Qualifikation, jetzt eine Ausbildung und Berufserfahrung im Rahmen der Ausbildung und so weiter, habe ich ja mitgebracht. Aber welche Lebenserfahrung bringe ich mit? Und da konnte er natürlich wahrscheinlich das finden, was ihm gefallen hat, weswegen er mich dann eingestellt hat. Und das, wie gesagt, das war auch der Schlüsselmoment eigentlich, warum ich diese Tätigkeit überhaupt beginnen konnte, ohne eine berufliche Qualifikation in diesem Bereich. Na, schnell konnte ich dann eigentlich auch tatsächlich beweisen, dass es auch keine falsche Entscheidung war, mich einzustellen. Ich konnte dann tatsächlich durch Glück an einen Kontakt beim Bundesamt in Trier drankommen und mit Trier als Bundesamt zu kommunizieren und dann konnten wir die Gruppentermine organisieren. Mhm. So haben wir praktisch, das war einmalig, von unserem Camp aus gestartet. Wir haben Gruppentermine bekommen und sind dann immer mit dem Bus mit 20, 25 Personen dann nach Trier gefahren. Der Kollege damals und der Einrichtungsleiter zu der damaligen Zeit, Frank Freimann, der hat auch tolle Arbeit geleistet, der hat mich auch unterstützt dabei und hat auch eigene Ideen reingebracht. Also alles in allem haben wir beste Arbeit dort leisten können. Im Verlauf und durch die Gruppenzuführung zum Bundesamt wurde ich dort vom Bundesamt gefragt, ob ich nicht bei denen auch arbeiten möchte. Mhm. Ja, eben durch die Hintergrundkenntnisse bezüglich der sozialen Arbeit, aber auch Verwaltung und Verwaltungsrecht. Und das habe ich mit dem Kollegen Freimann besprochen und dann haben wir dann ausgemacht, okay, 2 Tage Bundesamt und Rest der Woche, also einschließlich Samstag und Sonntag, Camp. Weil ich muss ja irgendwo meine Zeit ja auch. Ja.
Ne, und abends Taxi?
Nee, da hatte ich noch kein Taxiunternehmen. Da okay. Nee. Und dann habe ich dort die kompliziertesten Anhörungen dann übersetzt und unter anderem aber auch bei Sonderanhörungen, das ist also bei Traumatisierte zum Beispiel oder körperlich Behinderte und so weiter, das waren komplexe Verhandlungen oder Anhörungen, die durfte ich dann machen und dann später auch natürlich durch meine Landeskenntnisse von Syrien habe ich auch sogar den Fragekatalog erstellt für die Entscheider, damit sie, weil es sind ja sehr viele Dolmetscher und sehr viele kommen aus dem Irak, aus Marokko, aus Algerien und so weiter, die kennen sich gar nicht auskennen, wie hört sich überhaupt der syrische Dialekt an?
Ja.
Ne? Ich kann also anhand des Dialektes kann ich ganz genau wissen, ach, der kommt aus der Stadt. Ja, ja. So wie hier ein Bayer zum Beispiel. Ja. Ja, klar herausragt, dass er aus Bayern kommt. Und bei mir ist das ja auch der Fall. Das haben sie auch dort erkannt. Deswegen konnte ich einen Fragekatalog erstellen. Ne? Was ist zum Beispiel hier die traditionelle Essenssorte von der Stadt sowieso? Welche Brücke gibt's da und da und so weiter? Ne? Weil tatsächlich auch sehr viele Flüchtlinge, die aus anderen Staaten kommen, wollten natürlich auf dem faden Zug draufspringen,
ja,
und haben Asylanträge gestellt als Syrer.
Okay.
Und die haben wir dann entlarvt dadurch, ja.
Ja.
Also fand ich das dann dort wichtig und erforderlich, dass ich mich beeidigen lasse.
Mhm.
Und deswegen habe ich eben Verwaltungssprache-Seminar belegt und bin dann später vom Oberverwaltungsgericht Koblenz beeidigt worden.
Ja. Und jetzt aktuell, also einer deiner Jobs ist ja, ja aktuell hier beim Roten Kreuz. Also seinerzeit warst du recht federführend, aber auch bei dem
richtig.
Camp dort in Richtung Block.
Die letzten zwei Jahre war ich Einrichtungsleiter auch, mhm, weil der Kollege Freimann ausgeschieden ist. Ich bin dann, habe die Leitung dann übernommen.
Mhm.
Wurde mir von der Stadt Neuwied und auch von der Geschäftsführung hier vom Kreisverband Neuwied wurde mir das zugeteilt.
Ja.
So, das hat auch wunderbar funktioniert bis zum Abschluss. Ich wurde dann auch vom Kreisverband übernommen und habe hier den Aufgabenbereich, habe Sanitäterausbildung gemacht vorher, mhm, als Fortbildung und Ausbilderprüfung auch abgelegt und bin jetzt Ausbilder für Erste Hilfe beim Roten Kreuz Neuwied und habe den Aufgabenbereich Familienzusammenführung und Suchdienst.
Mhm.
Ja, und jetzt natürlich im Moment durch Corona entsprechend dann auch die Testungen.
Ja.
Ja, klar, meine Aufgabe als Sozialbetreuer betreibe ich nach wie vor ehrenamtlich weiter. Also viele haben meine Telefonnummer, viele brauchen Hilfe. Das mache ich nebenbei. Und aber auch Übersetzungen, Dolmetschen beim Gericht und so weiter. Und schriftliche Übersetzungen für das Gericht mache ich auch.
Ja. Das hört sich so an, das könnte mir auch gut gefallen. Also ich bin ja auch ein Mensch, der sich recht schwer damit tut, wenn jeder Tag gleich aussieht.
Ja.
Und das ist hier dann sicherlich nicht der Fall.
Das ist wirklich so. Viele werfen mir vor, mich zu überfordern.
Ja.
Aber es gibt nichts Schöneres. Ich habe jeden Tag schöne Erlebnisse, Erfolgserlebnisse habe ich jeden Tag. Ich habe jeden Tag Glücksgefühl durch erfolgreiches Abschließen von irgendeinem Projekt. Ne?
Ja.
Das ist toll.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und es ist sicherlich nicht immer spannend, aber eben bei jeder Übersetzungstätigkeit bekommt man ja irgendwo auch wieder Geschichten mit und bekommt mit, auf welche Art und Weise Geschichten präsentiert werden,
ja,
und bekommt die verschiedenen Betrachtungsweisen. Also ich glaube, da kann man fürs Leben auch extrem viel lernen.
Also die soziale Arbeit, ja, ist nicht nur wichtig, die ist zwingend erforderlich.
Mhm.
Und zwar nicht nur durch Fachkräfte, die es gelernt haben, ausüben. Es müssen viel mehr Freiwillige geben, Ehrenamtler, die sich sozial betätigen. Durch meine soziale Arbeit habe ich überhaupt die Bedeutung von Religion verstanden.
Mhm.
Ich habe heute, also meine Anschauung, meine Weltanschauung wurde verändert durch die soziale Arbeit. Ich bin auch ehrenamtlich, also ich habe auch Ehrenämter, ich mache nicht nur jetzt Berufe, die honoriert werden.
Klar, die Zeit muss ja auch gefüllt werden.
Okay, also ich bin Justizvollzugshelfer bei der JVA Koblenz und bin dort auch Integrationscoach. Natürlich ist diese Aufgabe jetzt im Moment eingeschlafen oder wurde schlafen gelegt durch Corona, aber tatsächlich bin ich normalerweise zweimal die Woche da ehrenamtlich. Ich gebe Sprachunterricht, ich übermittle der deutschen gesellschaftlichen Werte, dass die verstanden werden von Migranten oder Häftlingen mit Migrationshintergrund und erlebe natürlich dort zeitgleich die unterschiedlichsten Geschichten.
Mhm.
Na, und das erweitert noch meinen Horizont bezüglich der sozialen Arbeit, die erforderlich ist.
Ja.
Na, man ist nicht unbedingt freiwillig ein Krimineller,
mhm,
ne, sondern das vorherige Umfeld hat es programmiert.
Ja.
Ne? Ich glaube, es gibt, das gibt es mit Sicherheit, genetisch programmierte Verbrecher. Ne, das kennt man durch X-Doppel-Y-Chromosom, also das sind die Sexualverbrecher. Mhm. Die sind tatsächlich so geboren und deswegen muss ja normalerweise das Gesetz härter durchgreifen. Nicht durch Bestrafung, sondern durch andere Maßnahmen, wie man das beheben kann. Aber ich glaube, also ich mutmaße mal, und da liege ich nicht unbedingt falsch, dass 90% der Straftaten oder der Straftäter sind so geworden aufgrund von ihrem desolaten sozialen Umfeld. Mhm.
Ja, ist eine Beobachtung, die ich aus den wenigen Prozessbetrachtungen, die ich bisher hatte, durchaus teilen kann. Und wo vor allen Dingen, also es gibt ja viele Menschen oder viele suchen nach einfachen Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen und das Naheliegendste ist dann halt das Rufen nach härteren Strafen. Mhm. Und das klingt natürlich zunächst mal verlockend, solange man nicht tiefer drüber nachdenkt. Aber wenn man selbst dann die Beobachtung macht und stellt fest, das ist ja nicht irgendwas Anonymes, das sind Individuen, die vielleicht so auf halbem Wege in eine kriminelle Karriere sind. Und dann sieht man eben, wie sie vielleicht in Richtung einer Justizvollzugsanstalt geschubst werden. Und man stellt halt sofort fest, diese rigorose Strafe, die macht tendenziell nichts besser. Wenn der einmal da drin ist, ist die Chance, dass er anschließend Dramatischeres anstellt als die bis dahin vielleicht noch überschaubaren Dinge, die ist einfach da. Und das ist eine Realität, mit der wir, glaube ich, konfrontiert sind, wo wir uns irgendwas für einfallen lassen sollten.
Also das habe ich sogar bei der Justizministerium im Rahmen einer Fortbildung dort auch vorgetragen. Man müsste eigentlich das gesamte System ein bisschen überdenken und vielleicht reformieren. Man müsste ein bisschen wegkommen, zumindest mal bei vielen Straftaten, müsste man wegkommen von der Bestrafung zur Resozialisierung und entsprechende Einrichtungen mit Resozialisierungsmaßnahmen gründen. Ich will nicht ausschließen oder das komplett verstoßen, dass einige tatsächlich für immer weggesperrt werden müssen. Mhm. Ne? Also Menschen, die unter anderem Vergewaltiger oder Kinder, Gender oder eben verschieden, je nachdem, das muss eben im Einzelfall bewertet werden, aber tatsächlich gibt es welche, die müssen eben weggesperrt werden. Das kann man aber nicht verallgemeinern. Ja. Und jetzt hier mal zum Beispiel weggesperrt zu werden, weil man den Finanzamt beschissen hat, auf Deutsch gesagt, ja, da wird man auch schnell weggesperrt. Das ist natürlich, ja, ne, da muss man wirklich das Ganze ein bisschen analysieren. Wenn derjenige die Möglichkeit gehabt hat, ja, finanziell gesättigt zu sein oder zu werden, dann ist eine Bestrafung in diesem Rahmen, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Also wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, sein Geld zu verdienen und etwas davon zu behalten, dann würde man doch das Finanzamt gar nicht bescheißen.
Ja,
ne? Ja. Da muss man wirklich, das Ganze, finde ich, muss reformiert werden. Aber ich will jetzt nicht ein weiteres Thema jetzt hier implantieren. Ich überlasse dir nochmal den Verlauf.
Ja, aber ich, wir sind da an einem Punkt, also tatsächlich, ich glaube, hier könnten wir nochmal ein komplett neues Gespräch aufmachen. Aber ich merke es an vielen Stellen, dass wir gesellschaftlich auch mit einem Werkzeugkoffer unterwegs sind, der zum Teil etwas veraltet ist oder der, so wie ich es vorhin gesagt habe, wo man denkt, es gibt ja einfache Lösungen, aber die einfachen Lösungen, die funktionieren nicht oder sind nicht besser als...
Ich möchte dir ein Beispiel geben.
Ja, gerne.
Auch aus dem Gefängnis JVA Koblenz. Es gab dort einen Gefangener, da wurde ich öfter dorthin gerufen, das war ein psychologischer Fall. Mhm. Der ist suizidgefährdet, er verschluckt Batterien, er verschluckt Schrauben, absolut suizidgefährdet, aber auch absolut verstört. Der hat sich oft mit Kot eingerieben. Er hat sein Zimmer, also seine Zelle, hat er mit Kot eingerieben. Und der bewirft auch die Justizangestellten mit Kot und so weiter. So, da wurde ich des Öfteren dorthin gerufen. Ich könnte tatsächlich nach einigen Malen sein Vertrauen gewinnen. Und im Rahmen eines Gesprächs, er sagte zu mir immer, ich fragte ihn immer, du bist Wahnsinn, bist du Moslem? Ich sagte zu mir, ja, ich habe gesagt, du weißt doch ganz genau, also ich habe auf diesen Punkt angesetzt, ja. Du weißt doch ganz genau, im Islam, Code, das ist doch gegen Islam. Er sagte zu mir, aber die kommt doch jeden Tag zu mir. Ich habe gesagt, wer denn? Die Frau. Welche Frau kommt zu dir? Kann ich das wirklich sagen? Ich habe gesagt, natürlich, sag mir, welche Frau ist das? Meine Schwester. Ja, was will sie denn? Sie ist immer am Weinen. Langes Gespräch. Letztendlich stelle ich fest, im Rahmen des Gespräches, seine Schwester wurde vor seinen Augen von dem Vater geschlachtet. Ne? Sie hatte eine Affäre oder eine Liebesgeschichte mit dem Nachbarnjungen gehabt. Und die Maßnahme, die der Vater, der kam aus Algerien, die Maßnahme, die der algerische Vater als Lösung gefunden hat, war eben die Schlachtung des Mädchens. Ne? Dann haben sie sie verbuddelt und das war es eigentlich. Er war selber auch relativ jung und hat das mitbekommen. Das hat er nie verarbeitet. Er wurde hier inhaftiert, weil er etliche Male Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen und so weiter verübt hat. Ja, aber das ist jetzt auch zum Beispiel so ein Beispiel. Mhm. Was macht man mit so einem?
Ja.
Härtere Strafe? Hat man dann was erreicht? Oder Zuwendung, Betreuung, Behandlung? Versuchen tatsächlich durch eine komplette Gehirnwäsche, die darf man auch in dem Fall anwenden, ihn komplett nochmal neu zu programmieren, dass aus ihm einen produktiven Menschen wird. Das wäre eigentlich die bessere Maßnahme.
Tja. Na? Puh.
Ja.
Ja, und ich denke, das ist wahrscheinlich nur eine von vielen
natürlich
tragischen,
klar,
Geschichten,
natürlich,
die du gehört und erlebt hast. Und
ich glaube mir, ich habe beim Bundesamt gearbeitet, wenn ich da die Geschichten übersetzt habe bei der Anhörung, nicht selten mussten wir alle weinen.
Ja.
Die Schicksalsschläge, die die Menschen schon alleine durch das Übersetzen von der Türkei nach Griechenland erlebt haben, aber auch im Rahmen der Flucht, im Verlauf der Flucht und noch vor der Flucht sogar in Syrien, Vergewaltigungen oder Vernichtungen von Lebewesen, Kinder und so weiter vor den Augen der Eltern. Das haben Menschen erlebt.
Ja. Wir sind hier an dem nächsten Punkt, wo mehr als ein Gespräch möglich und wahrscheinlich auch sinnvoll und nötig wäre. Wir sind aber ja hier beim Neuwied-Podcast,
okay,
und wir sind auch schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Und ein Thema, was mir jetzt sehr am Herzen lag, gerade in dem Gespräch eben auch mit dir, und einen Anknüpfungspunkt haben wir da ganz sicher. Die Historie von Neuwied und auch die Gründungsgeschichte von Neuwied und auch der Erfolg der Stadt Neuwied hängt ja sehr mit erfolgreicher Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen zusammen. So, das ist ja das, was diese Stadt von der Gründung her ausmacht, in einer völlig anderen Zeit, mit völlig anderen Hintergründen, aber eben andererseits auch eine Erfolgsgeschichte, wie man sie an anderen Orten ja auch kennt, dass dort, wo auch eine Mischung aus unterschiedlichen Kulturen mit ganz unterschiedlichen Lösungsansätzen, weil jeder ja so seine eigene Art und Weise hat, auf Dinge zu reagieren. Häufig hat man da nicht unbedingt das Verständnis füreinander, manches fällt sehr schwer, aber diese Erfolgsgeschichte ist ja nun mal da und sie zeigt sich an ganz vielen Stellen. Und mein Eindruck ist, das ist da im Moment, das, was wir vorher gesagt haben, also dieses in den Dialog kommen. Also da ist auch tatsächlich dieses Beispiel, ja, ich brauche erstmal 28 Folgen, bis ich zum ersten Mal mit jemandem in Dialog komme. Und mit wem spreche ich? Mit jemandem, der zutiefst integriert ist, der sehr viel von der deutschen Mentalität schon mit übernommen
absolut,
hat und
ja,
so weiter.
Gerne, habe ich gerne übernommen.
Wie kommen wir dahin, dass wir mehr miteinander sprechen, dass wir uns mehr miteinander austauschen, dass wir uns besser kennenlernen? Hast du da irgendwelche Ideen für? Weil tatsächlich, also ich glaube, und ich habe gestern mal in die Statistik geschaut, ich glaube, wenn man jetzt eben die Herkunft anschaut, dann ist hier im Stadt- oder Kreisgebiet ist sind Syrer, stellen die zweitgrößte Gruppe an, Ausländern her, und du bist der zweite oder dritte, mit dem ich bewusst spreche. Ja. Hast du Ideen, was also unternommen werden könnte, ja, damit da einfach mehr Austausch stattfindet?
Also Ideen habe ich. Ich habe auch vor einigen Jahren, noch vor der Flüchtlingswelle, ein Gespräch geführt, und längeres Gespräch sogar mit dem Oberbürgermeister, mhm, Herr Nikolaus Roth. Toller Mensch übrigens. Leider haben wir ihn verloren. Wir haben auch genau über das Thema gesprochen, wie kann man zum Beispiel verschiedene Gruppierungen, auch religiöse Gemeinden, mit in die Gesellschaft integrieren. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Und dann nach der Flüchtlingswelle habe ich ein Integrationskonzept geschrieben, ich bin auch Mitglied bei der CDU und im Vorstand von der CDA, also Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, eben durch meine politischen Kontakte habe ich auch das Konzept vorgelegt. Es wurde auch tatsächlich angenommen, damals von der Integrationsbeauftragte und Bundestagsabgeordnete Frau Jamile Yousef, heißt sie, eine Griechin ursprünglich. Das war eigentlich ihr Part, leider musste sie später ausscheiden, und dann wurde die Kommunikation fortgesetzt mit dem Vorbüro von Frau Angrit Krank-Karrenbauer. Aber so wie ich, es wurde nicht weiter kommuniziert darüber, sondern merke ich im Rahmen der Gesetzgebung, dass da einige Elemente davon übernommen worden sind, obwohl ich das nur in Punkten geliefert habe. Wie auch immer, kann ja auch ein Zufall sein. Es sieht vor, dass es gibt also zwei Parteien, die sind in der Pflicht. Mhm. Einmal die Pflicht, die erste Pflicht, die liegt bei dem Flüchtling selbst. Mhm. Ja, also ich nenne mich auch, ich bin Ausländer. Ja. Deswegen, also es ist nicht verwerflich zu sagen, bei den Ausländern, es ist ganz okay, wir sind Ausländer. Dort ist die Pflicht, den Kontakt zu suchen, das Engagement zu suchen in der Gesellschaft. Und die Pflicht von den oberen Regierenden, Bestimmenden, also ne, die Voraussetzungen dafür zu erschaffen. Deswegen habe ich ja auch hier selbst mit Herrn Roth damals von Patenschaften gesprochen. Mhm. Und habe ich hier aber auch nochmal im Rahmen der Flüchtlingswelle von Patenschaften gesprochen. Patenschaften zum Beispiel, dass die Industrie auch daran beteiligt ist, eine Patenschaft zu übernehmen von Flüchtlingen, Patenschaften von zum Beispiel Feuerwehrverein, ja, zum Beispiel, dass dort halt die Möglichkeit gegeben wird, dass die Menschen dort Anschluss finden können, und nur durch ein aktives Arbeiten und Leben in der Gesellschaft kann man seine mitgebrachten Vorgaben nach und nach ablegen. Moment, es ist wichtig. Wir sprechen von zwei verschiedenen Vorgaben. Mhm. Ja, einmal, ich bringe die Vorgabe mit. Moment, ich bin Araber, Sie sind Deutsch, ich bin besser als Sie. Das ist eine Vorgabe. Aber auch bei den Deutschen gibt es die gleiche Vorgabe.
Ja.
Ne? Für mich gibt es nur Neutralität. Ja. Es kann keiner was dafür, und es ist keine eigene Leistung, Deutscher zu sein, und keine eigene Leistung, Araber zu sein.
Ja.
Und das Gleiche auch in der religiösen Anschauung. Ne? Ich kann Moslem sein, aber wenn sich das nicht in meinem Benehmen und Verhalten und Engagement in der Gesellschaft widerspiegelt, dann habe ich im Rahmen meiner Religion versagt. Und das Gleiche sollte ja auch für den Christen gelten. Mhm. Ich werde hier des Öfteren eingeladen, an Aktionen teilzunehmen von Flüchtlingen, ja, die versuchen, Gruppen zu bilden,
ja,
und Vereine zu gründen und so weiter, wo ich das mit Vehemenz ablehne. Wieso soll ich mich mit euch beteiligen oder mit eurem Vorhaben mitarbeiten? Wir leben in einer Gesellschaft, die alle Voraussetzungen sind da. Ihr braucht nur zuzugreifen. Wieso wollt ihr eine Gesellschaft in der Gesellschaft gründen? Wir müssen mit unseren Aktionen, ja, und Aktivitäten und Gedanken und Ideologien müssen wir uns wirklich einfließen oder einfließend sein in der Gesellschaft, in der wir leben. Ne? Das muss einfließen, unbedingt.
Mhm.
Ne? Dann können wir gerne uns auch in der Tradition austauschen. Ich nehme von den Deutschen an, was ich positiv finde. Sie nehmen von dem Araber an, was sie auch als positiv empfinden, ohne Zwang. Mhm. Weil Menschen sind wir alle.
Ja. Ne?
Die Separierung und die Bildung von Gruppen, das ist ein Werk der Menschen.
Ja. Das ist Fakt. Ja, und es ist sicherlich etwas, was uns auch etwas in die Wiege gelegt ist. Also so diese, das Ablehnen von Ungewohntem, von Fremdem, das ist erstmal da. Aber das ist halt was ich immer wieder feststelle. Es ist eben leicht, das abzulehnen, was ich noch nicht im Ansatz kennengelernt habe und es einfach dafür zu verdammen, weil ich es nicht kenne. Ja. Es wird ganz schwierig in dem Moment, wo ich jemandem in die Augen gucke und selbst wenn es ein Schlitzohr oder ein Ganove ist, aber auch der kann ja durchaus sehr charmant sein und seine eigenen Qualitäten wieder mitbringen.
Und deswegen ist eben der Staat und der Gesetzgeber in der Pflicht, solche Voraussetzungen zu erschaffen, damit das auch ohne Konfrontation ineinander einfließt.
Ja.
Ne? Es gibt solche Institutionen nicht. Es gibt solche Programme gar nicht. Also praktisch die Resozialisierungsprogramme. Wir haben auch übrigens, auch am Rande erwähnt, im Rahmen der Aktivität bei der CDA haben wir dort auch ein Konzept entworfen. Resozialisierung und Integration in den Arbeitsmarkt für Prostituierte.
Mhm.
Ne, um den Menschenhandel zu unterbinden.
Ja.
Das ist eigentlich gleichzusetzen mit den Flüchtlingen auch,
ja,
die Voraussetzungen bekommen haben, aber Prostituierte bekommen diese Voraussetzungen nicht.
Ja.
Ja, das ist aber wirklich ein langes Thema dann. Ich will Ihnen nur ganz kurz zusammenfassen. Will dir nur ganz kurz zusammenfassen. Es ist sehr wichtig, dass Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund, nennen wir es wie ihr wollt, tatsächlich sich auf die deutsche Gesellschaft zubewegen, ja, und dort sich an die vorhandenen Institutionen, Einrichtungen bedienen.
Ja.
Soziale Einrichtungen, ich rede nur sozial. Ne? Das ist sehr wichtig, weil viele werden von hier gar nicht mehr weggehen können.
Ja.
Das haben wir ja erlebt in der türkischen Generation.
Mhm. Ne? Ja.
Es sind sehr viele Staatsanwälte und Anwältinnen zum Beispiel, die aus der Türkei ursprünglich kommen.
Ja.
Ne? Auch mittlerweile Richter. Also hat sich dann die nächste und übernächste Generation tatsächlich hier integriert und die sind nur praktisch von früheren Vorfahren Türken gewesen.
Ja. Ja, es entsteht da eben was Neues und das ist ja am Ende auch das Interessante am Leben, dass halt immer wieder etwas Neues entsteht und dass Kulturen sich entwickeln und dass Herangehensweisen sich entwickeln. Und ja, ich glaube, da gibt's eine Menge zu tun. Eine Sache, die ich da aber noch zusätzlich anmerken, du hast vorhin eben sehr viel von politischen Notwendigkeiten gesprochen. Die sind sicherlich auch wichtig, aber ich glaube, am Ende vielmehr sind es die Menschen, die was tun müssen. Und ich glaube, da kann jeder eben mit anfangen. Die Politik ist in der Lage, Voraussetzungen zu schaffen. Und ich glaube, sie ist da auch in der Pflicht und sie versucht auch das eine oder andere, aber ich glaube, es wäre halt noch mehr nötig, weil man sieht es hier halt gerade, gewisse Dinge driften auseinander und die Grundtendenz, dass eben man sich separiert und dass man sich ein bisschen auch eigene Stadtteile schafft und so weiter, die ist halt schon da und da ist es allerhöchste Zeit, Voraussetzungen zu schaffen, die das zumindest etwas aufbrechen und die es durchgängiger machen.
Das ist richtig. Also die politischen Maßnahmen würden das Ganze positiv beschleunigen.
Ja.
Na? Natürlich, wie gesagt, ich entbinde den Einzelnen nicht von der Pflicht, dass er selber aktiv sein muss, im Gegenteil. Aber ganz ehrlich, es dauert sehr lange. Ich habe ja schon bereits erzählt, ich habe, glaube ich, 25 Jahre gebraucht, bis ich einige traditionelle Vorgaben ablegen konnte. Und zwar, das sind Vorgaben, die entscheidend waren über mein Leben und mein Verhalten und so weiter, die ich heute als definitiv falsch bewerte.
Hm.
Ne? Wir wachsen mit sehr vielen falschen Vorgaben auf. Und ich glaube, auch der beste Deutsche, wenn er in Syrien aufgewachsen wäre, wäre genauso. Und nicht zuletzt die dortigen sozialen Gegebenheiten Und die werden einem auferlegt. Also entweder Rebell oder regierungstreu. Mhm. Und beide bringen sich gegenseitig um.
Ja. Ne? Ja, ja.
Auch der besonnenste Deutsche wäre dort auch ausgeliefert.
Ja.
Er muss sich entscheiden, wenn er dort aufgewachsen wäre. Da käme noch die Ideologie sogar hinzu.
Mhm.
Das ist also deswegen die soziale Integrationstherapie. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, an Maßnahmen teilzunehmen, wo sie am Ende praktisch sich sozial anpassen können, sich integrieren können. Also sie müssen praktisch wie eine Schleuse hier rein, da raus, wunderbar integriert, zumindest ein aktives Mitglied in der Gesellschaft, ein aktives, positiv wirkendes Mitglied in der Gesellschaft.
Mhm.
Ne? Er kann gerne in seine Wohnung sich verhalten, wie er möchte, seine religiösen Rituale ausüben, wie er möchte, aber wenn er in der Gesellschaft da draußen sich verhalten will, auch sich beteiligen will, dann muss es eben gesellschaftskonform sein und nicht nach seiner Meinung.
Tja.
Ne? Das ist wichtig, aber das dauert lange.
Ne? Natürlich.
Wie gesagt, ohne Vorgaben von der Regierung ist das sehr schwer. Habe ich am eigenen Leib erlebt. Ne? Vor allen Dingen, ich habe da auch, die Religion ist ja ein Hauptbestandteil, was einen, will ich mal sagen, die Persönlichkeit sogar manipuliert.
Mhm.
Ne? Religion ist manipulativ.
Ja.
Fakt. Ne? Wir haben die Gruppe. Die Gruppe programmiert ihre Mitglieder so, die andere eben anders. Und wie kann man sich lösen? Bildung natürlich. Bildung und Information, das ist die einzige Maßnahme, wo man tatsächlich, und das habe ich ja auch schon mal geschrieben, wo man diese Sachen hinterfragt. Man muss erst mal hinterfragen.
Mhm.
Da muss man forschen, ne, und sich dann entsprechend bilden. Dann kann man tatsächlich, oder dann kristallisiert sich dann tatsächlich ein Weg,
ne,
aus dem man rauskommt. Ne, und dann ist man offen für Integration.
Ne? Tja.
Kompliziert, wirklich kompliziert. Ist nicht einfach gesagt. Ja, es ist, wie gesagt, die praktische Erfahrung hat mir das gelehrt. Ne? Und das ist,
ja, und das ist eben auch was erschwerend hinzukommt. Um Erfahrung zu sammeln, braucht es eben auch Zeit.
Natürlich.
Und so wie du vorhin angedeutet hast, dass du rückblickend Dinge als falsch betrachtest, aber damals hast du sie ja als richtig betrachtet,
absolut,
sonst hättest du es
genau
so nicht
das,
gemacht.
Genau das.
Du konntest damals sicherlich auch
richtig.
Nicht anders. Es ist das geschehen, was ich erwartet hatte. Den Zettel, den ich mir vorbereitet habe, habe ich nicht einmal angeschaut.
Okay.
Die Themen, die ich ansprechen wollte, sind nur zum Teil hier aufs Tapet gekommen. Aber ich glaube und ich hoffe, hiermit auch ein bisschen was anstoßen zu können und vielleicht eben allein schon die Aufmerksamkeit, die du persönlich hier auch bekommst, trägt vielleicht ein bisschen was dazu bei, dass sich etwas bildet, wo das stattfindet, was du jetzt vorhin sehr schön zusammengefasst hast. Ganz, ganz wichtig für den Neuwied-Podcast, jeder entfärscht, die Frage, die an jeden geht. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in und um Neuwied? Wo fühlst du dich
besonders? Rengsdorf,
definitiv. Und dort vielleicht auch noch ein bisschen, also Rengsdorf ist ja auch gar nicht so ganz winzig klein. Gibt es da irgendwas Spezielles oder einfach?
Rengsdorf und ihre Bewohner ist eine große Familie. Und das ist völlig egal, wo ihr Rengsdorf.
Schön.
Wirklich. Also aus Rengsdorf kriegt man mich nicht mehr raus. 100% nicht.
Ja?
Das ist allein schön, die Nachbarn zu sehen, sie zu begrüßen, einen kleinen Blausch, den man halten kann und so weiter. Auch die Hilfebereitschaft der Nachbarn. Mein Nachbar Bernhard Kroll, der 86-jährige Traktorfahrer, ne, mit dem mache ich gerne Holz und wir ärgern uns und spielen und lachen und das möchte ich nicht missen.
Tja.
Ja, das ist toll, ja.
Tja, dann haben wir zum ersten Mal den Lieblingsort, der außerhalb der Stadtgrenzen von Neuwied liegt.
Tut mir
aber
leid.
Das passt vielleicht hier auch ganz wunderbar dazu, weil ich glaube, wir haben auch ein bisschen thematisiert, ja, dass man Grenzen auch nicht ganz so ernst nehmen muss und nicht so eng sehen sollte. Und ja, nur weil man bei der Reform 1970 da hinter Oberbiber eine gezogen hat, Rengsdorf ist ja auch nicht weiter weg als der ein oder andere Stadtteil, der dazugehört. Und genau. Es gehört ganz sicher dazu.
Genau.
Wir machen jetzt noch einmal ganz kurz die Übung. Sprich deinen Namen bitte nochmal so aus, wie du es in deiner Jugend gewohnt warst.
Abdallah Marastawi.
Abdallah Marastawi, ja, ich sehe schon.
Hört sich gut an, hört gut an, aber na, am Hals musst du arbeiten.
Also wir müssten noch üben. Intensiver gerne. Üben, aber ganz dann klar. Kommt man auch irgendwo hin. Ja, wir hätten noch intensiv auf das Thema Sprache, auf das Thema Übersetzungen, wie kann man überhaupt übersetzen, eingehen können. Ja. Ich habe eben auch festgestellt, natürlich, bei einem Podcast ist die Sprache auch das, was im Vordergrund steht. Ja. Und da ist es halt dann andererseits auch verzeihlich, dass es nicht so leicht fällt, jemanden mit einem anderen sprachlichen Hintergrund in den Podcast zu holen. Denn man muss sich ja tatsächlich auch erstmal verstehen können. Aber ich glaube, wir haben uns hier heute ganz gut verstanden und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie es perspektivisch aussehen kann und ja, wo wir alle, denke ich, wie du es so schön gesagt hast, auch in der Pflicht sind, nach vorne zu gucken. Mhm. Also jetzt zu sagen, die Situation ist furchtbar oder verfahren, wie es ja manche Extremen sagen und die dann eben auch extreme Lösungen fordern, das sind Scheinlösungen. Das sind Lösungen, die nicht funktionieren oder die, wenn man sie in der Konsequenz zu Ende denkt, keine Aussicht auf Erfolg haben. Wir können und müssen mit der Situation arbeiten, in der wir uns befinden. Aber das ist eben auch möglich, damit zu arbeiten. Und ja, gerade hier in Neuwied haben wir ja diesbezüglich eine gute Historie, die belegt, wie das klappen kann und wo man damit hinkommen kann. Und ja, da wollen wir einfach mal ein bisschen optimistisch sein, oder?
Ja, sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Also, die Verständigung war super, ne? Ja. Ich hoffe, dass auch meine Sprachübermittlung auch in Ordnung war. Ich bin nicht unbedingt artikelfest, ja, und vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle Dativ und Akkusativ vertauscht, aber wir reden ja hier spontan und
Sprache entwickelt sich auch.
Eben. Und, aber tatsächlich ist ja so, nochmal zum Schluss, was du auch eben gesagt hast, ist jeder in der Pflicht von den Menschen mit dem Migrationshintergrund sich da nach vorne zu bewegen, sich an die Voraussetzungen, die ja vorhanden sind, ne, die werden nur nicht präsentiert. Die Vereine gibt es, Volkshochschule alleine, da sage ich immer zu vielen Flüchtlingen, dann nimm doch einen Kochkurs teil oder Töpfern oder Malen oder Skatspielen. Das sind ja nur Deutsche, die diese Kurse besuchen. Ja. Ne? Dann kommt man automatisch in Kontakt. Und da ermutige ich wirklich sehr viele Menschen, sich daran zu bedienen, was schon bereits vorhanden ist. Ne? Und das wäre schon mal ein Schritt.
Tja. Ja. Vielleicht können wir beide ein bisschen was dazu beitragen.
Gerne,
ich bin freut offen. Mich, dass wir sehr so ins gerne. Gespräch gekommen sind. Und wer diesbezüglich Ideen hat, darf dich auch ansprechen, weil ich glaube, immer. Du verfügst ja über reichlich Kontakte und über richtig, sehr ja. viele Möglichkeiten genau. und Optionen. Vielleicht stoßen wir auch mit diesem Dialog hier ein klein bisschen was an.
Sehr gerne, das wäre wirklich wünschenswert, auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du das Gespräch auch gesucht hast. Das hat mich sehr gefreut. Ja, es ist natürlich auch schön, Erfahrungswerte zu übermitteln. Vielleicht profitiert der eine oder andere davon. Ja, natürlich ist es toll. Dann wäre es auch ein Erfolgserlebnis, ein weiteres Erfolgserlebnis.
Ja, das war genau so, wie ich es mir gewünscht habe.
Schön.
Ich verwende jetzt die hier angestammte Form. Abdullah, war schön, mit dir zu sprechen.
Danke, ebenfalls. Vielen Dank.
Das war Episode 28 des Neuwied-Podcasts. Hier dann Ferscht. Es hat mir Spaß gemacht. Diesmal wird Peter Dümmler von Merlin Sound mich dabei unterstützen, wieder hier akustisch das meiste rauszuholen. Ich habe es bisher noch nicht erwähnt. Wir zeichnen hier diesmal auf bei der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes
genau. des Roten Kreuzes in Neuwied. Ja. Also auch da herzlichen Dank, dass wir die Räume hier nutzen konnten.
Gerne.
Und ja, der Hinweis wie immer, wer ähnlich gute Resultate im Ton erzielen möchte, dem lege ich Peter Dümmler von Merlin Sound wärmstens ans Herz. Das war's mit Episode 28 des Norvid Podcasts hier dann Verscht. Dürfte mal wieder ziemlich lang geworden sein, aber ich hoffe, alle fanden es so spannend wie ich. Und tschö, Sönke Klaasens Weiner.
Alles Gute.
Wir kennen eine Erjob und wären wir um den Kopf. Bei uns ist jener der Letzte, bei uns